Bush Talk, dein Podcast für Survival, Bushcraft und Gear.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bush Talk mit John Salutz
und Lars Konarek.
Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt und herzlich willkommen auch an diejenigen, die diesen Podcast zum ersten Mal hören. Heute geht es um Hollywood. Die heutige Folge heißt nämlich Hollywood würde erfrieren. Und wir haben uns für euch etwas ganz Besonderes überlegt, denn wir zerlegen heute mal diese klassischen Fails, die man in Serien, in Hollywood-Produktionen und natürlich auch in anderen Produktionen auf dem Fernsehbildschirm oder irgendwo auf der Kinoleinwand oder vielleicht auch sogar auf YouTube sieht. Und lasst euch einfach überraschen, lasst euch berieseln und bildet euch eure Meinung dazu. Es sind ja nur unsere persönlichen Erfahrungen und unsere persönliche Meinung, die wir hier wiedergeben. Vielleicht habt ihr ganz andere Erfahrungen gemacht, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen. Wir freuen uns immer über Post und Reaktionen, Kommentare und Verbesserungsvorschläge von euch. Mehr dazu in den Shownotes. Dort findet ihr alles das, was ihr braucht, um uns zu kontaktieren. Fernsehen versus Realität. John, gibt's Dinge, die im Fernsehen gezeigt werden, die nicht der Realität entsprechen? Provokante Frage.
Ja, und die Antwort ist eigentlich ganz klar. Fast alles ist überhaupt realitätsfremd, dass wir da von dieser Mattscheibe entgegengeflimmert kriegen. Das heißt nicht, dass alles falsch oder Mythen oder unrealistisch ist, aber gerade wenn es um das nackte Überleben geht oder irgendeine, eine Serie oder Sendung, wenn man da das versucht nachzuvollziehen, ob das wirklich so gehen könnte, dann findet man schon das eine oder andere, das wirklich einfach nicht funktioniert oder absolut realitätsfremd ist.
Ich sehe das ganz genauso wie du. Deswegen haben wir auch diese tolle Folge für euch vorbereitet. Mhm. Und ihr müsst euch das immer so vorstellen. Wir sind ja vom Fach. John und ich sind hauptberufliche Überlebenstrainer in zwei unterschiedlichen benachbarten Ländern. Mhm. Und natürlich, wenn wir mit irgendwas konfrontiert werden, was jetzt im Survival-Kontext eine Relevanz hat, dann denken wir natürlich drüber nach und analysieren. Das ist ja ganz normal. Das ist genauso, wie wenn der Maurer irgendwo neu zu Gast in einem neu gebauten Haus ist, dem fällt sofort auf, wenn eine Wand schief gemauert ist. Ja. Und so fällt uns sofort auf, wenn irgendwie in einem Film irgendwas gezeigt wird, was einfach nicht machbar ist. Und dann bekommen wir unter Umständen Augenkrebs oder vielleicht nur kurz leichte Bauchschmerzen oder wir müssen einfach nur schmunzeln. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man nur durchs Leben geht als Überlebenstrainer und ständig überall den Fehler sucht. Aber manche Sachen, die sind so signifikant, dass man einfach drüber sprechen muss.
Genau.
Ja, wir fangen mal seicht an. Es gab früher ein Format mit dem Engländern Bear Grylls. Auf D-Max wurde es ausgestrahlt. Und da kann ich mich noch an eine Folge erinnern, die ich auf YouTube gesehen habe. Da bohrt der gute Mann mit einem Bogen Feuer. Und dann kommt ein kleiner Schnitt und man sieht auf einmal um die Stelle, wo der Mann auf dem Bohrbrett mit der Spindel das Feuer bohrt, sieht man kleine Glutklumpen liegen. John, klär uns mal auf.
Ja, das ist wirklich krass. Das ist, also man kann fast nicht mehr bescheißen als das. Denn wenn man Feuer bohren kann oder wenn man diese Technik kennt oder auch schon mal zugeschaut hat, wenn jemand Feuer bohrt, dann weiß man, dass das gar nicht möglich ist. Denn beim Feuerbohren produzieren wir Bohrstaub, also dieses Holzmehl, das wir produzieren durch die Reibung, durch die Abreibung von diesen zwei verschiedenen oder gleichen Hölzern. Und durch die Reibung entsteht Wärme und irgendwann, und das geht nicht gleich jetzt auf gleich, sondern es braucht einen Moment, bis sich diese Hitze in diesem Bohrmehlstaub so heiß erhitzt, damit es irgendwann ein Glutklümpchen beginnt zu wachsen. Das ist wie ein Baby, ganz, ganz klein. Und das sieht man noch gar nicht. Und wenn man aber dann fertig gebohrt hat, dieses Häufchen auf einem Träger drauf hat und das ständig dann weiter qualmt, dann wird irgendwann mal nach einigen Sekunden wird dann so ein Glut, also eine kleine Glut sichtbar. Aber auf keinen Fall auf dem Bohrbrett drauf und dann auch nicht in dieser Menge, wie man das da sieht. Und jetzt kommt der Punkt, denn wenn ihr als normaler Mensch in unserer westlichen Zivilisation unterwegs seid, dann werdet ihr noch nie Feuer gebohrt haben. Das heißt, ihr macht eure Feuer mit dem Feuerzeug und dem Streichholz und deswegen wisst ihr gar nicht, wie das aussehen würde, wenn man das machen würde. Und dementsprechend kann man das im Fernsehen dann eben auch so faken, weil die haben selbst auch keinen Plan, weil die haben noch nie jemanden zugeschaut, wie man Feuer bohrt, weil ansonsten hätten sie diesen Fehler nicht gemacht.
Genau, und im Fernsehen sieht man das ja auch immer stark zeitlich zusammengerafft.
Ja.
Ja, da ist es vielleicht eine Sache von 10, 15 Sekunden, bis das Feuer da ist. In der Wirklichkeit, da kann es euch passieren, dass ihr 2, 3 Tage da rumdoktert, bis ihr mal ein Feuer habt, wenn es ganz blöd läuft. Und daher, wie immer, auch hier nicht Realität. Und was man bei diesem Format noch sagen muss, man sieht den Engländern immer rennen. Er ist ständig wirklich in schnellen Laufbewegungen unterwegs. Der bewegt sich kaum irgendwie langsam fort. Und das ist natürlich auch im Survival-Kontext absolut kontraproduktiv. Denn, wie ihr wisst alle, wenn ihr euch schnell bewegt, dann fangt ihr an zu schwitzen. Und Schwitzen ist für das Überleben fatal. John, warum?
Ja, weil wir die Flüssigkeit, die in unserem Körper ist, nutzen, um den Körper abzukühlen. Und wenn wir diesen aus dem Körper rausschwitzen, dann fehlt es für unseren Stoffwechsel. Und das ist natürlich dementsprechend nicht förderlich, denn Wasser, die zweite Priorität des Überlebens, ganz wesentlich ist, dass wir die eben auch haushalten und in unserem Körper behalten. Mal abgesehen vom Wasserverlust, den wir über Schwitzen dann generieren, ist natürlich auch der Energieverbrauch, den du durch schnelles Bewegen oder eben auch Rennen oder was auch immer halt verlierst. Und diese Balance auf diesem Planeten zu halten, sprich möglichst wenig Energie zu verbrauchen und möglichst viel Energie zu konsumieren, das ist quasi der Trick auf diesem Planeten.
Genau, und last but not least, jeder weiß, wenn man schwitzt, wird Bekleidung nass. Nasse Bekleidung isoliert deutlich schlechter als trockene Bekleidung. Und letztendlich verschlechtere ich meine Überlebenschancen, wenn ich kein Feuer entfachen kann, indem ich aus meiner trockenen Bekleidung eine nasse Bekleidung mache, weil ich mich übermäßig viel bewege und übermäßig viel schwitze. Und das ist die große Problematik, denn wenn man als Laie, der jetzt keine Ahnung von Survival und Outdoor hat, vor dem Fernsehen sowas konsumiere, dann schaue ich mir das unter Umständen ab, übernehme das in meinen Wissensfundus, das, was natürlich falsch ist, und es könnte mich in einer Überlebenssituation tatsächlich, wenn es blöd läuft, wirklich den Kopf kosten.
Das ist ja das Fatale auch, und das kann man schon so sagen, dass wenn man fern sieht, dass man dann halt wirklich Informationen aufnimmt, wie wir Menschen halt gelernt haben zu lehren, denn wir haben normalerweise immer von unseren Gegenübern, von unseren Eltern, von den Stammesmitgliedern und so weiter abgeguckt, wie die das machen und haben das als Kinder übernommen und dementsprechend dann in unsere Praxis umgesetzt. Und wenn du die ganze Zeit nur vor der Glotze sitzt und irgendwelche Filme siehst, dann nimmt dein Hirn das als Realität und realistisch auf und du kannst das dann eigentlich nur noch das abrufen in einer Notsituation, was du gesehen hast. Und wenn du das so machst, wie jetzt in so einer Realität, also Reality-Show-Geschichte, dann war es das.
Du hast gerade das Stichwort Reality-Show gesagt. Das ist ja auch ein ganz schlimmes Genre, weil dort tatsächlich Personen immer vorgeführt werden. Und du hast ja dann immer Leute, die irgendwie polarisieren aufgrund ihrer schlechten Vorbedingungen. Und das ist ganz gezielt von den Machern der Show gewünscht, dass immer Leute da sind, die von Anfang an oder wo von Anfang an klar ist, dass die extrem schlechter gestellt sind und dass die verlieren.
Genau, das ist dieses Kanonenfutter, oder? Da, wo der Voyeurismus des Zuschauers auch genährt wird, weil man möchte andere Menschen leiden sehen. Das spornt anscheinend die Zuschauer an und das ist eigentlich tragisch. Aber tatsächlich, wir hatten gerade in der jüngsten Reality-Show im Sinne von Survival Show Alone, die deutsche Staffel, das erleben dürfen, denn da wurden auch Menschen eingesetzt, einerseits mit Erfahrung, mit Wildschutz, Verhältniserfahrung, wo man auch wusste, okay, die haben eher die Chance, diese Staffel zu gewinnen. Hingegen hat man da aber auch irgendwelche Finanzarbeiter, die im Finanzsystem unterwegs waren, oder irgendwelche SportlerInnen genommen, wo man wusste, dass sie mit dieser Realität da draußen wahrscheinlich sehr schlecht umgehen können und halt auch Content für die Zuschauer liefern, die eben dann ein bisschen so, ah ja, schau, der packt das nicht. Und das finde ich schade persönlich, weil wir Menschen doch dann anders getrieben werden, und vor allem, es werden Menschen verheizt. Diese Menschen, die jetzt in so einer Show mitgemacht haben, die werden sicher tunlichst mal schauen, dass sie nicht mehr so viel nach draußen gehen, und das sollte ja meiner Meinung nach nicht das Ziel so einer Sendung sein.
Genau, vor allem wenn man, da gibt es ja dieses deutsche Format Dschungelcamp, oder gab es, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, wenn man sieht, wer da, das hat jetzt ja nichts mit Survival zu tun in dem Sinne, das ist ja nur ja, so ein Aufenthalt irgendwo, wo so ein paar Ekelmaßnahmen übertroffen werden, aber es ist das gleiche Prinzip, ja. Da werden ja auch tatsächlich absolut ungeeignete Leute, die dann den letzten Rettungsanker für ihren Erfolg sehen oder die Chance sehen, nochmal durchzustarten, werden ja dann verheizt. Das ist ja eigentlich ein Vorführen. Ist immer auch dumm, wenn man sich als, in Anführungsstrichen, Promi für so ein Format meldet.
Ja, aber erstaunlicherweise, die haben ja Einschaltquoten. Ich glaube, das ist eine der best- oder meistgeschauten Sendungen bei RTL, die Dschungelcamp-Geschichte. Und das sagt ja schon auch viel über die Konsumenten aus, weil wenn dieses Format nicht geschaut werden würde, dann würde das auch nicht produziert werden. Und das ist das Fatale. Also ich möchte da nicht mal nur den Fernsehstationen und den Produzenten quasi ans Bein pinkeln, sondern tatsächlich die Konsumenten wollen das sehen, die wollen Menschen sehen, die wollen den Ekel sehen, wie sie sich irgendwelche rohen Känguruhoden einverleiben. Ich meine, wie krank ist die Menschheit geworden? Ja. Und wo sind wir angekommen, dass sowas produziert und konsumiert wird?
Da stimme ich dir voll und ganz zu.
Jedem das Seine, aber das ist nicht das Meine.
Kommen wir mal zu Hollywood. Man sieht häufig in Filmen, dass jemand irgendwo in der Wildnis abgekämpft, mehrere Tage unterwegs, nichts gegessen hat, vollkommen fix und fertig ist, und dann auf einmal verbringt er nochmal Höchstleistungen und man sieht ihn, wie er weiter marschiert und beißt und macht und dies und das. Realistisch oder unrealistisch?
Ich denke, Menschen haben eine gewisse Reserve. Nur diese Reserve ist relativ schnell dann auch mal aufgebraucht. Und wenn es zu einem außergewöhnlichen Moment kommt, wie zum Beispiel einer Situation, dass man flüchten muss vor was auch immer. Das kann ein natürliches Ereignis sein, das kann aber auch ein tierisches Ereignis sein. Das geht unter Umständen. Aber das, was Sie im Fernsehen sehen, sind Höchstleistungen, die unrealistisch sind, weil ein Motor, der keine Treibstoffreserve mehr hat, der läuft nicht mehr, respektive der kann keine Höchstleistung mehr bringen. Und gerade wenn man da noch einen sieht, der sagt, okay, die letzten 10 Kilometer rennen wir jetzt doch noch, dass jeder, der mal eine gewisse Zeit lang gefastet hat und das seriös gemacht hat, weiß, ohne Mampf kein Kampf, respektive keine Energie. Also absoluter Blödsinn, wenn ihr denkt, dass ihr nach 2-3 Tagen ohne zusätzliche Energieaufnahme noch leistungsfähig seid. Das ist absolut realitätsfremd.
Genau, habe ich immer bei meinen Trainings, da ist das Nahrungsangebot im Gegensatz zu dir sehr eingeschränkt, sage ich mal. Du bist da ein bisschen großzügiger, glaube ich.
Ja.
Oder hat sich das geändert?
Nee. Also das ist immer eine Ansichtssache.
Okay,
also bei mir, denken schon, es ist auch ein bisschen weniger.
Okay, aber bei mir ist es ja schon ein extremes Luxusgut, dass man überhaupt was zu essen bekommt. Mhm. Also da müssen die Teilnehmer schon wirklich hochmotiviert sein. Ich muss gut gelaunt sein und es muss passen. Und dann merkt man ziemlich schnell nach 1-2 Tagen, wie die Leute tatsächlich komplett leistungseingeschränkt werden. Mhm. Also die sind ja gar nicht mal imstande, da krasse, große Sachen zu machen, körperliche Arbeit zu verrichten, weite Strecken zu gehen. Mhm. Und man hat das ja auch zum Beispiel sehr gut bei Seven vs. Wild gesehen, bei der ersten Staffel, weil die waren ja alle auf Nahrungsentzug. Mhm. Und auch dort, ganz klar, fährt jeder, egal wie gut trainiert, wie gut konstituiert, jeder fährt runter und kommt erstmal in so eine schwache Phase und dann bleibt man. Natürlich kann man bei Gefahr immer wieder Energie mobilisieren aufgrund des Adrenalin und so. Ja, aber genau. Das ist ja keine dauerhafte Geschichte. Ja. Und ja, es rächt sich. Und wer schon mal richtig krasse Sachen in mit Nahrungsmangel gemacht hat, der weiß, dass man sich auch da mal teilweise die Seele aus dem Leib kotzt. Mhm. Ja, dass einem dann dauerhaft schlecht ist und man meint, man würde umkippen, dass einem schwindelig wird. Und das sind alles Sachen, die werden in Hollywood nicht gezeigt.
Da wird halt kurz geschnitten, Mittagessen und los geht's weiter, ja?
Genau, das ist der Punkt. Also, da nicht alles glauben. Eine nächste Sache, die man auch immer wieder mal sieht: Der Held macht einen Funken auf nasses Holz und das Feuer brennt.
Genau, Hollywood kennt keinen wirklichen Zunder. Also wir brauchen ja eine gewisse Abfolge von einem Feuer gebären im Sinne von dem Aufbau. Das hatten wir auch in einer Podcast-Folge schön aufgedröselt, wie man das mit dem Zunder, dem Anzündmaterial und so weiter, wie man da die Schritte einleitet. Und wir kommen nicht drum rum. Es geht nicht. Wenn wir mit einem kleinen Funken ein nasses Objekt anzünden können, dann ist es im Fernsehen. Es ist in der Realität tatsächlich nicht möglich. Völliger Blödsinn.
Vor allem in der Praxis hat man ja oft das Problem, wenn man zum Beispiel jetzt im Sommer, wo es ja trocken ist, morgens sucht, manche Materialien, da sind die ja noch vom Tau extrem feucht.
Genau.
Und dann muss man erstmal warten, bis die Sonne das Material trocknet. Und das sind alles so Parameter. Oder es kann sein, wenn es mal, es muss ja nicht unbedingt regnen, aber es kann ja einen Tag mit einer hohen Luftfeuchtigkeit sein, dann ist das Entfachen eines Feuers schon deutlich schwerer. Und das ist das, was halt Hollywood nicht zeigt.
Ja, ich glaube, das ist wirklich die Recherche, die da vielfach fehlt. Und heutzutage würde das ja gehen. Ich meine, wenn du noch in den 70er, 80er noch keine guten Informationsquellen für diese Skills hattest oder nicht so viele wie heute, ist es doch heute wesentlich möglich, dass man sich eben informiert, was ist der Realität wirklich nahe. Denn die Hollywood-Streifen sollten ja doch auch irgendwo einen Bildungspart übernehmen können. Und wenn sie dann das Original richtig auch zeigen, wie das funktionieren würde, natürlich nicht in der Länge und so weiter, sondern mit der fachlichen Kompetenz, mit diesen einzelnen Schritten, dann wäre das ja auch ein bisschen glaubwürdiger.
Ja.
Fände ich cool.
Es gibt tatsächlich Hollywood-Produktionen, die sind extrem gut gemacht und ich denke mal, da ist auch ein Profi im Hintergrund, der dann das Team und die Schauspieler berät und die richtigen Verhaltensweisen eben erklärt, sodass es auch umgesetzt wird. Aber es gibt halt auch so viel schlimmen Müll, den man sieht, wo man wirklich als Überlebenstrainer denkt, puh, das hätte ich jetzt so nicht gedreht.
Das Krasse ist, oder nur Experten erkennen Experten. Und das ist das Hauptproblem, das wir haben, gerade in unserem Genre, im Sinne von Survival-Trainern. Weil, wenn du kein Experte bist, weißt du ja nicht, sprichst du mit einem Experten oder nicht. Weil dieses Feld, das wir bedienen, das ist etwas, was so weg von unserer normalen Realität ist, im normalen Leben, in unserer Gesellschaft und in unserer Zivilisation, dass man gar nicht weiß, ist das jetzt ein Experte? Weil jeder kann sich Experte im Survival-Bereich nennen, aber erkennen kann man ihn als Laie nicht. Und das ist schon krass. Das hatten wir auch in einem Film, wo es darum ging, da haben einige junge Leute eine Kanutour oder Flusstour gemacht und das ging dann in die Hose. Das war dieser Typ, glaube
ich. Der Harry Potter.
Genau, genau.
Daniel Radcliffe.
Genau. Ja. Ich weiß nicht, wie heißt der Film? Weißt du das noch?
Nein.
Irgendwas mit Wildnis. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieser Typ ist ja dann verschollen, ist irgendwo neben dem Fluss über mehrere Tage gewesen und dann kam der Freund zurück und wollte ihn suchen. Und da hatten wir wieder diese fatale Fehlinformation von anscheinend einem Experten, weil es war ein militärisches Notzeichen gelegt worden von diesem Harry Potter. Also er ist ja nicht Harry Potter. Und zwar dieses Y. Dieses Y, was du auf irgendwie eine Weise in die Natur reinmachst mit entweder einem kontrastreichen Material oder mit Leuchtbändern oder was auch immer. Und dieses Y zeigt auf die Stelle, wo die Personen oder diese Person in Not ist. Und in diesem Film war es genau umgedreht. Also das Zeichen hat in die falsche Richtung gezeigt. Und das ist einerseits ein geiles Gadget, dass man das zeigt in einem Fernsehen, also in einer Produktion, in einem Film. Aber wenn du schon zeigst, dann bitte auf die richtige Seite. Weil ansonsten falsche Information kostet dich das Leben unter Umständen.
Ja, das ist immer das große Problem. Es gibt ja in vielen Filmen auch Szenen, wo man Leute durch die Natur irren sieht, ob es jetzt in so einem riesigen Tal in Alaska ist oder sonst wo und dann an einem reißenden Fluss sich niederbeugen und dort von dem Wasser trinken. Was hältst du davon?
Ja, genau, da sieht man immer wieder auch diese Helden, oder, die dann da durch die Wildnis stapfen und ein klarer, schöner Bach oder Fluss und daraus trinken, ist für mich in einer Survival-Situation oder einer Notsituation ein absolutes No-Go. Auch wenn man wirklich draußen in der Natur ist, vielleicht auch noch in den Bergen oben, abgelegen von jeglichen zivilisationsähnlichen oder auch ja, von der Landwirtschaft entfernt, Wasser ist immer als kontaminiert zu betrachten. Das heißt, es könnten Mikroorganismen, Fäkalbakterien, Protozoen, was auch immer drin sein, die mich unter Umständen zu einem Brechdurchfall führen könnten. Und das ist zu vermeiden. Also Wasser in der Natur irgendwo einfach mal so zu trinken, das empfehle ich, wenn ihr euch an die Natur und das Wasser gewöhnen möchtet, aber nur in guten Zeiten und nicht in einer Notsituation, denn da kann so ein Brechdurchfall tödlich sein, weil ihr verliert erstens mal wieder Wasser durch Brechen und Durchfall und vor allem Energie, weil ihr werdet sicher nicht fitter, wenn ihr nach so einer Krankheit wieder weitergehen müsst.
Ja, vor allem in je nachdem, welcher körperlichen Konstitution du bist und in Überlebenssituationen ist es ja so, wir sind dehydriert häufig, wir haben zu wenig gegessen oder haben gar keine Nahrung aufgenommen, wir sind übermüdet, wir haben Angst, wir sind psychisch angeschlagen, weil wir eben in Angst haben und wissen gar nicht, ob wir überleben und dann kommt noch dieses kontaminierte Wasser, dieser fette Brechdurchfall. Leute, lasst den Scheiß, das kann im Sarg enden. Und daher immer Wasser aufbereiten, so wie der John gesagt hat, vorsichtig sein, jedes Wasser als kontaminiert betrachten und lieber einmal zu viel aufbereitet als einmal zu wenig.
Genau, und auch da gibt es Mythen und diese Mythen werden immer noch verkauft und vertrieben, auch selbst von sogenannten Survival-Experten, die sagen, Wasser kann man lesen, ob das trinkbar ist oder nicht, indem dass man vielleicht irgendwelche Flusskrebse oder Bachflöhe oder so drin sieht. Das ist ein absoluter Blödsinn. Das stimmt leider nicht. Ich wäre froh, es wäre so. Man könnte Wasser lesen und eigentlich gewisse Tipps weitergeben und sagen, ja, wenn das Wasser so und so ist, kann man es trinken. Es ist in einer Notsituation, und um das geht es ja, in einer Notsituation dürft ihr keine Risiken eingehen, weil ihr schon so viele Risiken um euch drum habt. Also Wasser, wenn ihr das trinkt, aufbereiten. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, haben wir auch schon in einer Podcast-Folge schön erzählt.
Yes! Typische Filmszene, der Protagonist wird angeschossen oder hat eine große Wunde und er spült die mit Alkohol aus.
Genau, da ich sehe gerade das Bild vor mir, Whisky, eine Whiskyflasche, da kommt er, nimmt mit den Zähnen den Korkzapfen aus der Whiskyflasche, gießt da über die Wunde den Whisky, nimmt noch einen Schluck und dann wird das Ganze vielleicht noch zugenäht ohne Narkose. Also völliger Blödsinn. Erstens mal ist es überhaupt nicht förderlich, mit Alkohol in eine Wunde zu gehen. Das gibt dort schon Probleme mit der Wundheilung nachher. Es brennt wie die Hölle und es ist vor allem auch nicht blutstoppend. Also es ist nicht so, dass das dann aufhört zu bluten, sondern es generiert noch mehr. Und das ist also völliger Hollywood-Kack. Also macht das nicht.
Genau, also bei Wunden ganz klar, es geht immer darum, die Blutung zu stoppen. Das hat die erste Priorität, weil der Körper eben nur eine gewisse Menge Blut hat, die eben erhalten werden muss, so gut wie es geht. Und wenn man ausläuft, in Anführungsstrichen, also was jetzt Blut betrifft, dann muss man natürlich die Wunde stoppen mit dem Druckverband, Tourniquet oder sonstiges. Und das ist das einzig richtige Mittel. Jetzt gibt es aber auch noch Szenen, lieber John, und das ist ganz krass. Werde ich auch hin und wieder mal bei Kursen gefragt, dass man mit einer glühenden Messerklinge eine Wunde ausbrennt oder eine Blutung stoppt. Wie bewertest du das?
Ja, ist auch ein totaler Mythos. Es gibt ganz, ganz wenige Situationen, wo du diese Technik nutzen könntest, um zum Beispiel eine wirklich offengelegte Arterie vielleicht zu veröden, aber da musst du schon ein Ultrafachmann sein, um das zu handhaben. Ansonsten fügst du dir nur mehr Schaden zu, was du schon hast, mal abgesehen davon, dass du eine zusätzliche Wunde, sprich eine Brandwunde initiierst mit dieser glühenden Klinge und vor allem, es ist einfach auch nicht wundheilungsfördernd. Also das macht keinen Sinn, eine Wunde auszubrennen. Auch das typische Beispiel von unserem lieben Freund John Rambo, wo er eine Schusswunde mit dem Schwarzpulver noch ausbrennt. Ja, also ist in der Realität sinnlos, denn ihr könntet unter Umständen sogar eine Vergiftung, eine Rückvergiftung kriegen durch dieses Material. Also versucht eure Wunde wirklich, wenn dann, zu reinigen mit klarem Wasser, im Notfall sogar mit Urin wäre es möglich, diese Wunde auszuspülen, dann versuchen die Blutung zu stoppen und die Wunde natürlich so geschlossen und schnellstmöglichst heilend zu unterstützen. Alles andere ist tatsächlich einfach nur Film.
Typischer Hollywood-Scheiß.
Ja, aber wie gesagt, es sieht geil aus. Ich meine, ja, wir haben diese Bilder noch im Kopf und ich habe auch als Kind, als ich Rambo geschaut habe, ich war absolut fasziniert und wollte auch so werden und fantastisch. Ja, das sind diese Bilder, die uns geprägt haben.
Jetzt fehlgeprägt.
Wissen, ja, fehlgeprägt, ja, absolut. Aber das Schöne ist, wir können immer noch nach vielen, vielen Jahren darüber sprechen, weil es ist Teil unserer Sozialisierung.
Ja. Es gibt Szenen, da siehst du den Hauptdarsteller, wie er alleine loszieht im Dschungel oder in der Wildnis, gegen Norden geht, weil da muss irgendwo ein Dorf sein. Mhm. Was hältst du davon?
Ja, das ist auch eine fantastische Geschichte. Wer sich mit Orientierung auskennt, und das sind vielleicht auch die, die mit Karte Kompass umgehen können, die wissen, wie schnell man von einer Route respektive von einer Strecke abweichen kann, nur durch kleine Navigationsfehler und dann Kilometer weit vom Ziel entfernt durchläuft und es eben nicht trifft. Es ist tatsächlich, also im Norden, also wenn du weißt, dass im Norden ein Dorf ist, wie groß kann ein Dorf sein? Also wenn wir mal von einem Kilometer Durchmesser sprechen, je nachdem, wie weit im Norden oben das liegt oder wo im Norden, links im Norden, rechts im Norden, also es ist ein völliger Mythos. Ihr müsst wirklich genau wissen, wo dieses Dorf liegt und vor allem, wo ihr seid, damit ihr überhaupt peilen könnt. Also die Orientierung ist ein wesentlicher Punkt, den man gerne in solchen Filmen auch einfach vernachlässigt. Da kennen wir auch die Mythen mit dem Kompass und der Karte auf dem Fahrzeug, ja, wo der GI da in der Wüste navigiert mit dem magnetischen Kompass auf einer Stahlmotorhaube, wo auch unten noch ein Motorblock ist. Das ist völlig realitätsfremd.
Absolut. Vor allem, du brauchst ja für Orientierung immer drei Parameter. Du musst ja wissen, wo du bist, dein eigener Standort. Du musst wissen, wo ist dein Ziel und du musst die Richtung zum Ziel wissen. Mhm. Und wie der John gerade gesagt hat, wenn man mal ein Dorf in 5 Kilometer Entfernung hat und du hast 15 Grad Winkelabweichung, da läufst du schon ein paar hundert Meter links oder rechts vorbei, liegt das Dorf in 20 Kilometer Entfernung, da läufst du schon ein paar Kilometer weit links und rechts vorbei bei einer Winkelabweichung. Und es ist nicht einfach mal so nach Norden gehen. Also Orientierung ist viel, viel mehr. Und vor allem dann, wenn man keine technischen Orientierungshilfsmittel wie Karte, Kompass, GPS, so ein Navigationsgerät hat und wenn man sich nur mit Hilfe von Gestirn und der Sonne orientieren kann, das ist schon eine Hausnummer. Also auch hier, Hollywood hat oft wieder geloost, sagen wir mal so. Oh, da ist mir was eingefallen. Schlafen am Feuer. Man sieht ja diese romantischen Szenen, der Überlebende oder die Überlebende, die schafft es, ein Feuer zu machen, es wird dramatisch dargestellt, ja, man fiebert mit, das Feuer ist da und dann hat man eine sternklare Nacht, es ist kühl, ja, die Wildnis um einen herum hüllt einen ein und dann liegt die Person am Feuer, die Flamme lodert und sie wärmt sich und kann ja ruhig in die Nacht hineinschlummern und den tiefen Schlaf finden. Wie bewertest du das?
Am besten empfehle ich, mach das mal. Vorzugsweise natürlich mit einem gewissen Sicherheitsabstand. Das Problem bei dieser Situation ist erstens mal, das Feuer wärmt nur von einer Seite. Das heißt, eine Seite meines Körpers ist immer kalt. Dementsprechend kann ich wahrscheinlich gar nicht schlafen, denn die eine Seite ist warm, die andere ist kalt. Dann kommt es noch darauf an, wie bin ich angezogen? Habe ich überhaupt genügend Kleidung oder habe ich zu viel Kleidung, weil dann die Wärmestrahlung auch nicht auf meinen Körper einwirken kann. Dann ist eine fatale oder ein fataler Punkt, der eben auch noch passiert in der Nacht. Gerade wenn man draußen in der Wildnis ist, wo weniger Bäume uns von oben her schützen vor dem Niederschlag, denn in der Nacht kühlt die Luft ab. Die Luft hat eine gewisse Anzahl an Wassermolekülen und je wärmer die Luft, umso mehr kann sie aufnehmen. Je kühler sie wird, umso mehr muss sie abgeben. Und das ist das, was wir am Morgen als Tau oder Niederschlag in den Wiesen oder auf den Wiesen oder auf den Kleidern, Fahrzeugen und so weiter entdecken können. Und das fällt natürlich auf meinen Körper, wenn ich da unter dem wunderschönen Sternenhimmel, gerade wenn es noch eine klare Nacht ist mit schönem Sternenbild, dann wird es auch kühler, weil die Wolkendecke normalerweise die Wärme ein bisschen am Planeten hält. Und wenn es aber klar ist, geht die Wärme flups weg. Das heißt, ich werde nass, kalt und unter Umständen kann ich da bereits auch wieder unterkühlen und dementsprechend versterbseln.
Genau, und dem muss ich noch hinzufügen, es gibt noch viele weitere Faktoren, die romantische Survival-Nacht am Feuer ja, schnell mal zunichte machen können. Es gibt die romantische Survival-Nacht, die habe ich auch schon erlebt, also keine Frage. Mhm. Wo ich wirklich auch gut geschlafen habe, auch wenn man friert, wie du sagst, man muss sich ja immer drehen, das ist das Problem. Sei denn, man baut einen Reflektor, aber das ist jetzt nicht das Thema. Es können ja auch andere Dinge geschehen, die einem tierisch auf den Zeiger gehen können. Zum Beispiel kann ein bisschen Wind aufziehen und es kann sein, dass einem der Rauch des Feuers direkt immer ins Gesicht zieht, man den einatmet, dass man anfängt zu husten, dass der in den Augen brennt, dass man einen neuen Schlafplatz suchen muss. Es kann auch sein, wenn der Wind richtig auf Zack ist, dass der dreht. Je nach Wetterkonstellation. Das heißt, ich suche mehrmals in der Nacht einen neuen Schlafplatz, weil der Rauch immer von jeweils in eine andere Seite reinbläst, in der ich mich vielleicht gerade befinde. Mhm. Dann kann Funkenflug eine Rolle spielen. Das heißt, wenn ich schlechtes Holz verwende oder nasses Holz oder ein blödes Holz, was vielleicht einen hohen Harzanteil hat, dann kann es immer wieder sein, dass Funken wegfliegen und diese Funken können mich unter Umständen in Brand setzen, wenn es blöd läuft, in einer ganz blöden Textilkombination, die ich trage. Mhm. Oder es kann sein, dass ich mir ein Brandloch irgendwo zuziehe oder eine Verbrennung, ja, weil mir vielleicht irgendein Funke in die Haare fliegt oder auf die Haut, ins Gesicht oder sonst wo. Das ist zum Beispiel auch irgendwas, was jetzt schwierig wird. Mhm. Und letztendlich kann es auch sein, dass ich mir eine Verbrennung zuziehe, weil ich vielleicht einen zu geringen Abstand zum Feuer habe. Und wenn das Feuer mal auflodert, es kann ja sein, dass ich gerade im Startprozess das Feuer entfacht habe, lege mich dann hin und lege ein paar Stöcke nach, ein paar Hölzer, ein paar Äste, dass ich über die Nacht ein bisschen länger das Feuer habe. Und dann fangen die Feuer und werden richtig heiß, dann wird es halt problematisch. Und was man nie vergessen darf, es darf ja auch es kann ja auch der andere Fall eintreten, der entgegengesetzte. Das Feuer kann ausgehen. Mhm. Das ist mir auch schon ganz häufig passiert. Das heißt, das Feuer erlischt von selbst, weil man nichts mehr nachlegt, weil man vielleicht so fest schläft, so erschöpft ist, dass es dann ausgeht und dann wird man wach und es ist kalt. Und dann muss man sich unter Umständen, wenn es dunkel ist, man keine Lichtquelle hat, die Arbeit machen und muss das wieder in Gang bekommen. Und dann braucht es ein bisschen, bis man das wieder hochgezüchtet hat. Da gibt es zwar Methoden, mit denen man das Feuer länger strecken kann, aber irgendwann ist natürlich immer das Ende erreicht und dann hört das Ganze auf.
Genau, und ich werde auch immer wieder von den einen oder anderen Teilnehmern gefragt, ob es okay wäre, wenn er dann kalt hat, einfach mit einem Schlafsack ans Feuer zu gehen und zu schlafen, wenn es in der selbstgebauten Hütte dann nicht mehr geht. Und das ist natürlich das Fatalste, was man machen kann, wenn man mit einem Schlafsack in die Nähe des Feuers geht, weil egal welcher Schlafsack ihr nutzt, der Schlafsack isoliert ja eure Körperwärme quasi und dementsprechend wird die Wärme gar nicht durch den Schlafsack zu eurem Körper kommen. Es kann aber sein, dass ihr mit dem Schlafsack entweder zu nah am Feuer seid, dieser Schlafsack unter Umständen Feuer fangen könnte und wenn der Schlafsack brennt, dann war es das, denn dann seid ihr nachher wie eine eingeschweißte Fleischpackung in eurem Schlafsack und das ist nicht zu empfehlen, also vergesst das mit dem Schlafsack ans Feuer, wenn ihr keine andere Möglichkeit habt, dann immer nur mit normalen Kleidung ans Feuer und nicht mit einem Schlafsack.
Ja, ich habe meinen Kunstfaserschlafsack brennen gesehen, das war sehr eindringlich und überraschend für mich, weil diese Hitze, die da entstanden ist, also wir mussten ein paar Meter davon weggehen Und vor allem diese Flamme, die nach oben ging, das ist ja irre, was da für eine Hitze entsteht. Ja. Das Zeug schmilzt ja und wenn man da drin liegt, dann hat man es auf der Haut. Und es ist mehr als übel. John, letzter Punkt. Sieht man in Filmen auch häufig, da bauen Menschen in einer Überlebenssituation einen Bogen und gehen auf die Jagd. Sag doch hierzu nochmal was.
Das ist auch sowas, es ist tatsächlich möglich, aus der Natur mit Hilfsmitteln, also da müsst ihr schon ein Hilfsmittel dabei haben, wie ein Messer zum Beispiel, damit ihr aus Naturmaterialien einen Bogen bauen könnt, der tatsächlich auch jagdfähig wäre. Nur der Punkt ist, wenn ihr noch nie einen Bogen gebaut habt, und zwar im Sinne von wisst, welches Holz erntet ihr, was für einen Faserverlauf das Holz hat, wie ihr mit dem überhaupt umgeht, wie ihr den Bogen auch einbiegt, weil wenn ihr einen Bogen baut, müsst ihr die Fasern leeren, dass sie nicht brechen, sondern die müssen langsam gedehnt werden, damit ihr den auf ein gewisses Pfundmaß hinkriegt, damit das eine Durchschlagskraft auch auswirken kann auf das Tier. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann werdet ihr in einer Notsituation das nicht umsetzen können, ohne viel Energie aufgewendet zu haben und dann zu versagen im Sinne von, der Bogen geht kaputt. Also wenn ihr mit diesem Argument oder mit dieser Idee spielt, in einer Notsituation einen Bogen zu bauen, dann empfehle ich euch, einen Bogenbaukurs zu besuchen, damit ihr eben dann auch wisst, auf was ihr achten müsst, wie ihr denn das Holz trocknen müsst, damit ihr überhaupt die Wahrscheinlichkeit habt, einen jagdfähigen Bogen mit Pfeil natürlich auch aus der Natur herzustellen, die Sehne herzustellen, aus welchen Fasern, weil ich kann nicht einfach ein Reh fragen, du darf ich mal deine Sehne nehmen, denn das haben sie da im Film auch gemacht. Ihr müsst zuerst die Naturfasern nutzen, damit ihr dann zum Tier kommt und dann unter Umständen tierische Teile nutzen könnt, um dann wirklich den Endbogen zu fertigen. Aber das sind wirklich Skills, die müsst ihr über mehrere Wochen trainieren und üben. Das ist auch also ein Mythos aus der Hollywood-Szene.
Nicht alles, was in Hollywood-Filmen gezeigt wird, ist richtig und gut. Aber nicht alles ist schlecht. Und ich möchte mich dem John anschließen. Es gibt auch hervorragend inszenierte Filme, wo wirklich auf fachliche Details, was das Survival betrifft, das Überleben betrifft, geachtet wurde, wo Feinheiten bedacht wurden und die wirklich mega gut in Szene gesetzt werden. Letztlich spielt es auch keine Rolle, weil man lässt sich ja oft nur berieseln. Soll ja auch nicht jeder Film da komplett analysiert werden in jeglicher Hinsicht. Ich meine, der Psychologe bekommt wahrscheinlich auch Augenkrebs oder Ohrenkrebs, wenn der das eine oder andere hört und sieht, was jetzt so Filmpsychologen machen. Der Polizist bekommt auch bestimmt Bauchschmerzen, wenn er den einen oder anderen Cop im Film sieht, was der fabriziert. Es ist halt immer, wenn man einer gewissen Fachgruppe angehört und wird mit solchen Sachen konfrontiert, dann ist es halt schwierig. Letztendlich dient es meist ja eben aber nur zur Unterhaltung und daher können wir darüber hinwegsehen. Aber für uns ist es halt wichtig, wenn ihr mal in eine Überlebenssituation kommt, dass ihr diese falschen Sachen, die ihr in den Hollywood-Filmen seht, nicht übernehmt, weil das kann euch in eine noch größere Gefahr bringen, wenn ihr in der Wildnis überleben müsst. Und letztendlich kann es sein, dass ihr wegen so einem Mist ins Gras beißt. Und dann haben wir natürlich als John und als Lars auch Bauchschmerzen wegen euch, weil wir wollen ja, dass ihr überlebt und auch deswegen gibt es ja diesen Podcast.
Genau, und nicht nur, um euch zu unterhalten, sondern zu beflügeln, damit ihr reisen könnt in die Natur, in die Welt hinaus, entdecken, herausfinden, wie es denn ist auf diesem Planeten. Und deswegen unsere Empfehlung, geht raus, genießt die Natur, setzt diese Dinge um, die wir unter Umständen im einen oder anderen Podcast euch auch empfehlen, wie zum Beispiel ein Feuer bei Regen zu machen, damit ihr wirklich auch Profis werdet und nicht so wie die Protagonisten in den Filmen einfach nicht in der Realität zu Hause sind.
Wir danken euch herzlich fürs Zuhören, wünschen euch alles Gute. Wir hören uns vielleicht wieder in 14 Tagen, wenn es heißt Bush Talk, das Survival Podcast mit John Salutz und Lars Konarik.
Genau, dem wundervollen Survival Trainer aus Deutschland.
Vielen, vielen Dank. Bis dato, bleibt gesund und wir freuen uns, wenn ihr wieder zuschaltet. Bis bald.
Euer Lars Konarik und
euer John.
Tschüssli.
Tschüssi.